mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ach, heute Clemens mit einer Kollegin. Da kann man ja mal auf Augenhöhe sprechen. Katrin Bauerfein ist da. Die schönste Frau im deutschen TV-Geschäft.
Und die lustigste auch.
Ja.
Ich gestehe, ich war früher nicht so ein Fan von der. Mhm. Und dann war die bei dir, für alle, die Lust haben, Barbaradio-App, Folge 46.
Ganz am Anfang,
ja. Das war so ein mega lustiges Gespräch. Seitdem bin ich totaler Fan. Und auch heute habt ihr beide einfach mal wieder richtig gut abgeliefert, oder?
Ach, das ist so toll, so eine Frau vor sich zu haben, die auch genau, die macht natürlich genau das Gleiche wie ich, aber sie macht es ganz anders als ich. Ja, also wir haben jetzt gerade auch nochmal so privat über unsere Vorbereitung gesprochen und wie wir auf Dinge zugehen und wie wir es machen. Und sie ist halt, sie sagt auch selber, der totale Controlletti, hat gar kein Management und macht alles alleine. Wow. Und ich bin natürlich hier immer freier Flug und lass mir aber vorher alles irgendwie oft durchorganisieren, damit ich mich um möglichst wenig kümmern muss. Und da treffen jetzt glaube ich, in diesem Gespräch wirklich zwei ähnliche Frauen, die aber trotzdem völlig verschieden sind aufeinander.
Ja. Man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch diese Folge ausgewählt habt, oder?
Ja, dann starten wir einfach, oder? Mit den Waffeln einer Frau. Heute zu Gast Katrin Bauerfeind. So, während die Dame noch ihr Handy ausmacht, fange ich schon mal an, unsere zahlreichen, ach Millionen von Hörer und Hörerinnen da draußen zu begrüßen. Bei uns heute im Programm live und leibhaftig wirklich direkt vor mir sitzen die unglaubliche Katrin Bauerfeind. Juhu! Ich habe gestern mit ein paar Jungs über dich gesprochen und die sagten dann alle, wir sind alle Bauerfreund.
Schön. Kannst du die mal kennenlernen?
Ja, die waren alle extrem interessiert, würde ich sagen. Ja.
Ich kenne extrem wenig Bauerfreunde privat und es würde mich freuen, wenn du da Kontakte herstellen kannst.
Wirklich? Aber du bist doch im besten Alter. Du bist jetzt 40. Da geht's ja erst so richtig los. Meine Mutter hat immer gesagt, zwischen 40 und 50 ist die beste Zeit.
Ehrlich wahr? Ja. Hat meine Mutter auch immer gesagt. Aber dann war auch 50 und dann war aber auch direkt vorbei mit guter Zeit.
Hör auf, ich werde jetzt 49.
Echt? Mhm. Aber du siehst überhaupt nicht so, oh Gott, das darf man gar nicht mehr sagen. Man darf so eine Frau gar nicht mehr sein.
Man muss die ganze Zeit sagen, dass alles total toll ist, aber auch wenn es nicht toll ist, ist es auch toll, weil jeder ist ja schön.
Aber ich finde, du bist auf eine bestimmte Art alterslos, darf ich das sagen?
Ja, da natürlich.
Weil du so, ich glaube, es liegt an deiner Ausstrahlung oder an so einer, so einem inneren Alter. Ich finde, du wirkst recht alterslos, seit ich dich kenne und das sind jetzt auch schon 20 Jahre.
Du, weißt du noch, wir haben mal eine Sendung zusammen gemacht, da hast du mich interviewt, glaube ich, oder ich dich? Nee, du mich und da haben wir uns ausgesucht, das in einem, also ich sollte mir eine Location aussuchen in einem und habe ich gesagt, dann nehme ich ein Möbelhaus.
Wir lagen in so einem Bett die ganze Zeit, ne? Und da hast du noch gesagt, und das werde ich nie vergessen, also ich mache den Job im Fernsehen eigentlich nur, um die richtig guten Jobs außerhalb des Fernsehens zu kriegen. Wenn ich von meiner Couch aufstehen soll, dann muss schon auch Geld fließen. Und das hast du so in so einem ganz engen Kleid auf so einem Bett liegend gesagt und ich war so beeindruckt, so lange und dachte so, ja, wie die Barbara, so muss man es machen.
Und inzwischen moderierst du aber auch das 100-jährige Bestehen von irgendeinem Stahlunternehmen oder, also natürlich nur grüner Stahl, klar.
Ich muss mich mal ein bisschen beschweren, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, ich war vor 3 Jahren zuletzt mal hier, ne, und habe ja gesagt, dass ich deine alten abgetragenen Veranstaltungen moderiere.
Wenn es die Schöneberger nicht macht, fragen wir die Bauerfeind, die hat Zeit.
Und du ja beim letzten Mal richtigerweise noch gesagt hast, so viele können das ja nicht sein, weil du machst ja immer noch alles. Aber ich habe jetzt so ein paar Sachen von dir übernommen, wo ich mich wahnsinnig geehrt fühle, ne, und immer denke, ach, das hat vor mir schon mal die Barbara gemacht. Wie super ist das? Und was ich aber jetzt schon ein paar Mal nicht bedacht habe, ist, dass uns hart Corona da reingekrätscht ist. Das heißt, immer wenn ich dich gesehen habe, wie du die Veranstaltung moderierst, 3000 Leute, Riesentheater, Feuerwerk, Show-Effekt, Band, Tanzgruppe. Und immer wenn ich jetzt ankomme, stehen da noch 5 Tische und ich gucke so enttäuschte Augen an und denke, dann mach jetzt mal eine Show,
und
Fräulein.
Dann immer, aus aktuellem Anlass haben wir heute auf die Band verzichtet. Ja, schade. Aber inzwischen gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt geht's, glaube ich, wieder los. Ich glaube, jetzt sind alle wieder am Start, oder?
Okay, also du meinst, wenn es jetzt weiter klein bleibt, liegt es an mir, ja?
Aber ich weiß noch, du hast mir so süß geschrieben letztens. Da hast du irgendeine Veranstaltung moderiert und
war das nicht der Filmpreis?
Ich glaube, das war der Filmpreis und das war ganz toll, oder?
Das ist super gewesen tatsächlich. Das ist eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, schon, ich glaube, mit 16 saß ich vorm Fernseher zu Hause und dachte, das muss ich mal machen. Ich muss denen mal zeigen, wie man das richtig moderiert. damals noch in so einem Anflug von jugendlicher Arroganz und Verblendung. Du weißt, man wusste noch nicht so gut Bescheid. Aber ich will die schon immer machen, diese Veranstaltung, weil ich das so toll finde.
Aber
diese
bist du total filminteressiert und kennst du dich dann auch aus?
Ja,
weil bei mir war es schon auch über viele Jahre in vielen Branchen ein absoluter Blindflug, weil ich häufig für die Sachen, die ich dann da ausgezeichnet habe, überhaupt nicht so privat so eine Ader hatte.
Du sprichst jetzt vom Computerspielepreis, ne?
Wo? Ich spreche aber auch vom, also von allen möglichen Preisen, wo man irgendwie, also es gibt ja so viel zu verleihen.
Ja,
man glaubt
stimmt, ja
nicht, wie viele Preise jeden Tag in Deutschland verliehen werden müssen.
Das stimmt.
Und man hat ja selten irgendwie einen Zugang zum Thema, ja?
Und du hast ja immer diesen Witz gemacht, du verleihst den goldenen Videorekorder oder was auch immer eben am Ende noch, aber genau so ist es eigentlich, ne? Also auch der will am Ende wahrscheinlich noch irgendwo irgendwann verliehen werden.
Und du glaubst ja nicht, wie viele Menschen da draußen sozusagen sich freuen auf die Veranstaltung der goldene Videorekorder. Heute aus dem Kolonneum in Köln begrüßen Sie Ihre Gastgeberin Barbara Schöneberg. Und dann geht die Tür auf. Und dann sage ich mal zu meinem Autor, sag mal, was haben wir denn noch an Videokassetten-Gags? Und dann sagt er, Moment.
Da hat er noch eine Datei auf dem Rechner.
Da hat er noch eine Videokassettendatei oder Videorekorderdatei. Und dann ist da doch eine Kleinigkeit irgendwie dabei.
Geil. Ist einfach geil. Ja, wirklich. Und ich weiß, ich war auf so vielen Veranstaltungen auch bester Auszubildender 1999 und so. Und da haben mir so oft Leute gesagt, das hat vor Ihnen die Barbara Schöneberger gemacht. Das war so wunderbar, wie die das gemacht hat. Das war einmalig. Es war ganz toll. Und es ist wirklich, und man dachte so, ja, und das musst du erst mal schaffen, dass Leute auch 10 Jahre danach noch sagen, also es waren zwar die Auszubildenden 99, aber die Barbara Schöneberger hat da ein Event draus gemacht.
Ach Gott, ja.
Ich bin ja dein Fan. Ich schreibe dir das auch immer, dann werde ich weggeghostet.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch dein Fan und ich finde, es gibt ja überhaupt. Und da muss ich mal sagen, wir werden ja immer die gleichen Fragen gefragt. Du wahrscheinlich auch. Ich habe darauf keine Antwort, weil ich sage dann immer, wen gibt's denn in der Unterhaltung? Und es sind ja wirklich eigentlich, ich sag mal, es sind wir zwei.
Ja.
Und dann gibt's noch ein paar Mädels, sag ich mal, die aus dieser ganzen Joko-Geschichte so ein bisschen rauskommen. Ich glaube, Palina, weiß ich jetzt gar nicht. Dann die Laura Karasek, okay, aber ob die jetzt demnächst irgendwie den Filmpreis moderiert, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann ist tatsächlich mädchenmäßig nicht viel los, weil viele Mädels sagen, also Anke sagt, ich will eigentlich lieber Schauspielern und Helene will nur singen und
Es ist auch echt ein spezieller Bereich, ne? Also dieses so Veranstaltungen moderieren ist auch wieder wie ein eigener Job, finde ich. Auch wieder anders als andere Jobs. Ist ja auch anders als eine Sendung im Fernsehen zum Beispiel moderieren.
Ja, und
so.
Ich habe dann zum Beispiel gehört, also jetzt einfach so, zum Beispiel die Ina Müller, ja, die ist ja großartig. Ja. Also ich meine, Ina ist perfekt. Ja. Aber die Ina sagt dann natürlich auf die Frage, könnte sie vielleicht ein rotes Kleid anziehen, weil unser Logo ist rot? Oder haben sie vielleicht was Grünes oder so? Sagt Ina, ich komme im schwarzen Anzug. So. Und bei mir ist natürlich so, wenn die sagen, könnten sie im roten Kleid kommen und unsere, keine Ahnung, die Frau vom Geschäft Geschäftsführer hat Geburtstag, können Sie dann noch ein Happy Birthday singen? Ich mache natürlich auch alles, weißt du? Und ich glaube, da gibt es natürlich dann auch den einen oder anderen, der sagt, nee, das mache ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, also du machst richtig Dienstleistung. Richtig,
ich mache richtig Dienstleistung. Und du dann, ich habe wirklich ein gelbes Kleid, ein blaues, ein grünes. Und irgendwann kommt man immer, weißt du?
Wie ist denn das Logo? Sag mal, was ist denn das Logo?
Genau,
dann siehst du es raus.
Ist eher hell oder dunkelblau? Genau. Und dann, oder gelb. Gelb ist immer toll. Ich warte jetzt noch auf ein Engagement von der DHL oder der FDP, dass sich das wieder amortisiert, was ich mir da angeschafft habe letztens.
Super, du? Das ist gut. Das ist eh gut. Ja, so Weihnachtsfeiern von großen deutschen Unternehmen sind auch immer gut, ne? Ja, weiß ich, was du meinst. Ich bin da nicht mehr so. Ich hatte mal ein paar Mal, dass man so Schuhe angezogen hat zu einem Kleid und dann leider in der Tat 5 Männer vor einem standen, weil ja Regie und Aufnahmeleitung und viele Jobs drumherum auch oft von Männern besetzt sind und dann 5 Männer darüber diskutiert haben, ob das jetzt zusammengeht. Die Schuhe und das Kleid. Passiert einem manchmal in jüngeren Jahren. Und ich bin da auch ein bisschen, denke ich so, nee, ich will mir jetzt nicht mehr sagen lassen, so was ich anziehen soll.
Aber das traut sich jetzt auch keiner mehr. Das traut sich bei dir auch keiner mehr.
Ja.
Ich erinnere mich noch, es gab so einen Unterhaltungschef beim MDR und da habe ich mal den Bambi moderiert, der fiel damals noch unter den MDR und der stand wirklich vor
mir.
Warte
mal kurz, Bambi, den muss ich auch noch kurz auf meine Liste schreiben.
Den gibt's leider nicht mehr.
Ach so, dammit.
Ich bin bevor wir ihn moderieren und bekommen konnten, ist er leider abgesetzt worden. Nein, und da stand wirklich vor mir so ein kleines Mannequin mit spitz, eckigen Lackschuhen, einem Glencheck-Sakko, zwei Reiher und einer weiten Pluderhose und hat dann so von unten nach oben irgendwie beurteilt, ob er findet, dass mein Kleid gut aussieht. Und so, und dann habe ich mir echt gedacht, nee, also das will ich auch nicht nochmal erleben.
Und dein Kleid sieht immer super aus.
Ja, wobei man doch, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, der krasse Unterschied ist doch spürbar zwischen sie zu Hause im Wohnzimmer, wenn man es den Familienmitgliedern vorführt, irgendwie total super aus, aber auf der Bühne mit dem Licht von oben manchmal dann doch nicht.
Weil Licht von oben ist einfach auch wirklich die härteste Prüfung für uns alle, ey. Das ist einfach nicht schön. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber was glaubst du, woran das liegt? Also, dass es so wenig Frauen gibt, die zum Beispiel im Entertainment-Business unterwegs sind. Weil du sagst ja immer, du bist eigentlich keine Vorreiterin für die Frau auf dieser Position, bist es aber am Ende trotzdem ja geworden, einfach weil du...
Ja, aber ich weiß nicht, wie du darüber nachgedacht hast, war mir nicht darüber im Klaren, oh, ich bin jetzt hier eine Frau und bin in der Unterhaltung, sondern ich habe halt einfach das gemacht, was ich wollte und auch das, was man mir angeboten hat. Ich habe irrsinnig viel Glück gehabt und ich habe trotz und wegen meines Frauseins gleichermaßen, sage ich jetzt mal, bestimmte Dinge, glaube ich, erreicht. Und ich habe natürlich, wenn ich Lust hatte, irgendwie auf die Frauenkarte zu setzen, habe ich das gemacht. Und wenn ich Bock hatte, eben irgendwie burschikos rüberzukommen, dann habe ich das irgendwie gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht so eine richtige Taktik da verfolgt.
Ja, vielleicht ist das auch das Beste, dass man einfach mal selber ist und dann zieht man durch.
Ja, aber was glaubst du denn? Also fühlst du dich heute, wenn du moderierst, auch so ein bisschen als, ich mache das hier auch für andere Frauen?
Nee, aber ich weiß schon, dass ich viele Ziele zum Beispiel habe oder viele, und das wirklich, wie man es klischeehaft immer sagt, dass Dinge möglich sind, schon auch durch dich weiß. Weißt du, was ich meine? Du hast einfach alles wegmoderiert als Frau in so einer Selbstverständlichkeit, dass man dachte, ja, dann wird es wohl möglich sein. Mhm. Und das meine ich. Ich glaube, du wolltest das vielleicht gar nicht für Nachfolgende, aber man bereitet dann so unbewusst den Boden für die Nächsten. Mhm. Und ja, keine Ahnung, also vielleicht inspiriert man andere, die nach einem kommen, dadurch auch wieder. Ich gehe jetzt auch nicht raus und denke, ich mache es für andere Frauen. Aber ich freue mich trotzdem auch immer, wenn eine Frau rauskommt.
Ja, absolut. Und jetzt mal ganz ehrlich, also so ein Abend, wo dann da nur so ein Mann irgendwie steht, das finde ich auch komisch. Und es ist jetzt wieder, also obwohl es jetzt so viele Chancen irgendwie gibt, jetzt haben sie wieder für den Jahresrückblick RTL zwei Männer genommen, haben wieder irgendwie so, und dann sitzen da wieder irgendwie zwei Männer, drei Männer, da denke ich mir manchmal, warum sitzen da jetzt nicht mal drei Frauen oder zwei Frauen irgendwie, die so einen Abend moderieren? Das ist doch total cool, wenn da zwei Frauen sind. Da gibt's doch, also es gibt viel mehr Futter, finde ich immer irgendwie, was zwei Frauen hergeben.
Und es ist auch noch nicht so abgenudelt. Man hat das noch nicht so oft gesehen. Auch die Mann-Frau-Kombi finde ich manchmal schon, dass man denkt, oh, schon wieder. Ja. Dann sucht man krampfhaft immer irgendwie so ein Pärchen irgendwie immer in dieser Mann-Frau-Kombi.
Und er hat dann ein Einstecktuch, was zu ihrem Kleid passt, was aus dem Stoff ihres Kleides gemacht ist.
Und Frauen dann super oft auch immer noch mal so über den schlechten Witz. So ist einfach, das liebe ich auch immer noch.
Also wenn ich mit einem Mann zusammenarbeite, sorge ich dafür, dass mein Autor die Texte schreibt. Und dann lacht vor allem einer, nämlich er. So, aber bist du so selbstverständlich erzogen worden? Weil ich zum Beispiel, also mir hat meine Mutter nicht gesagt, du bist eine Frau, aber du kannst alles schaffen, weil das wurde so gar nicht thematisiert, weil es so völlig klar war, dass ich alles schaffen kann, ja? Also ich bin mit einem totalen, natürlichen Selbstverständnis irgendwie aufgewachsen.
Auf jeden Fall. Also ich auch. Es war immer, wenn du was leistest und wenn du dich anstrengst und wenn du dir ein Ziel setzt, dann kannst du das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich fand es eher so, dass man dann rauskommt in die Welt und dann merkt, ach so, hier sind überall voll wenig Frauen. Also überall sitzen ja maximal 30% Frauen, vor allem in Führungspositionen oder auf wichtigen Posten.
Das geht ja schon, wenn du früher mit dem Flugzeug geflogen bist. Ich hatte durch meine vielen, früher ist man ja permanent geflogen, und da hatte ich eine Senatorkarte. Da wurde ich regelmäßig, wurde ich aus der ersten Reihe so, weißt du, von der Stewardess, hier ist die Business Class. Ich so, ja, ich weiß schon. Und so, weil du einfach die einzige Frau im Flugzeug warst und dann auch noch da vorne, das musste ja ein Fehler sein.
Ja, Business war Männersache auf jeden Fall. Und ich habe das auch oft erlebt, dass mir andere junge Mädchen, die man dann so im Laufe der Zeit irgendwie trifft bei irgendwelchen, weißt du, man moderiert ja auch viele Sachen, wo so junge Leute, engagierte, idealistische junge Leute sind, die einem dann sagen, sie sind auch in so einer Selbstverständlichkeit erzogen worden. Und dann fängt man den Job an und dann merkt man, ach so, die haben gelogen. Das stimmt gar nicht. Man kann gar nicht alles erreichen, was man wollte. Was ist das denn für eine Scheiße? Männer verdienen doch mehr als Frauen. Ja, das ist, glaube ich, schon immer noch so. Aber meine Eltern auch. Die waren go for it. Wobei mein Vater auch sehr, sehr früh gesagt hat, und da muss ich noch in meinen 20ern gewesen sein, Katrin, wie sieht's denn aus, zweites Standby, weißt? Also du gehst jetzt auch auf 30 zu. Und da habe ich schon gewusst, ach herrje. Also er hat das schon so gemeint, kann alles machen, aber halt dann auch nur begrenzt, ne?
Also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, mach dich unabhängig von einem Mann. Und das ist mir wirklich total im Gedächtnis geblieben. Und das habe ich eisenhart verfolgt, dieses Konzept. Also da zieht es mir heute noch einen Magen zusammen, wenn ich so Konstellationen erlebe, wo Frauen immer so lieb Kind machen müssen, damit sie sich irgendwie vom Geld des Mannes dann mal einen Badeanzug kaufen können oder so, ja?
Ja.
Und er letztendlich aber auch sagen könnte, nee, tut mir leid, dieses Jahr ist leider kein Badeanzug möglich. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, hast du ja vor 2 Jahren erst eingekauft, sage ich mal.
Also wenn du das so sagst, zieht sich mir auch der Magen zusammen. Das ist, also, aber ist bei uns auch zu Hause auch so gewesen. Meine Mutter hat immer gesagt, mach dich niemals abhängig von einem Mann. Voll der Stress, ehrlich gesagt auch, ne? Ich die ganze Zeit dachte, muss sofort selber das Geld zusammen haben, muss sofort selber Geld verdienen. Es war ein irrer Druck, aber heute bin ich natürlich auch total dankbar dafür, ne? Weil es ist natürlich genau so eine Unabhängigkeit, sich gar keine Gedanken darüber machen zu müssen, ob du bist einfach wirklich unabhängig. Ich liebe das auch.
Ich glaube, das kann man gar nicht aufwiegen in Geld und Gold, was das wert ist, einfach zu wissen, ich kann alles machen, ich kann alles schaffen, ich muss niemanden fragen.
Ja.
Und das ist tatsächlich, auf der anderen Seite ist es so einfach natürlich das zu sagen, in unserem Bereich, und ich frage mich, wie ist das eigentlich und wird sich das jemals ändern für die Frauen, wenn du Kinder kriegst, wenn du nicht nur ein Kind kriegst, sondern du kriegst vielleicht 3 und zwar nicht, weil's der Mann will oder weil's jetzt die Gesellschaft will, sondern weil du Bock hast, 3 oder 4 Kinder zu kriegen und dann nebenher arbeiten, aber es macht ja auch nicht jede Frau eine Riesenkarriere und man sagt, ja, dann stelle ich ein Kindermädchen ein und dann gehen die in die Ganztagsschule. Also jemand, der 4 Kinder hat und ganz normal einfach nur arbeitet, um seinen Lebensunterhalt irgendwie zusammenzukriegen, wie sollen das alles funktionieren? Und da werden die Frauen natürlich immer in einer anderen Situation sein als Männer.
Ja, das ist definitiv so. Das ist wirklich so. Und es ist auch so hart. Ich habe jetzt Freundinnen, die genau in dieser Situation sind. Die gehen voll arbeiten, haben 4 Kinder. Und da denke ich jeden Tag, ich weiß gar nicht, wie das geht. Wirklich, das ist so krass. Und die haben es, was ich auch so verrückt finde, da sind durchaus auch welche dabei, die zum Beispiel Karriereambitionen haben, die unterwegs aber gebremst werden, weil es immer heißt, na, aber bei ihnen, ne, mit 4 Kindern, das ist natürlich schwierig. Und ich, so wie ich die erlebe, du, das sind die leistungsfähigsten, krassesten Frauen. Weißt du, wie du es im Griff haben musst, wenn du 4 Kinder unter einen Hut bekommst und dann noch denkst, ich kann auch noch mehr arbeiten, dann bist du mega organisiert, geiler als alle anderen. Wird einem aber immer noch als so ein
Minuspunkt
Makel ausgelegt. Sind die Kinder nicht doch nachteilig? Denk, die wird in der Zeit, in der sie da ist, es natürlich wegwuppen. Weil wenn du dein Kind um 16 Uhr holen musst, schaffst du es einfach bis 16 Uhr. Punkt.
Mein Reden. Also ich glaube, die Zusammenarbeit mit Frauen ist wirklich sehr fokussiert. Das fällt mir auch immer auf und das sehe ich ja auch an mir selber. Ich bin ja auch immer, machen, heim. Kinder, so. Ich fühle mich aber trotzdem hier schlecht mit meinem Podcast, weil es geht ja doch primär um Unterhaltung. Und du dagegen hast dir auf die Fahnen geschrieben, in deinem Podcast die Welt zu retten.
Ja, aber auch mit Unterhaltung.
Erzähl bitte, was machst du? Frau Bauerfeind rettet die Welt, heißt es.
Ja, ich habe Tiefstapeln einfach.
Ja.
Frau Bauerfeind rettet die Welt, heißt der Podcast, genau. Und die Idee ist eigentlich sowas wie Höhle der Löwen.
Ja.
Löwen bin in dem Fall ich.
Ohne Carsten Maschmeyer. Das könnte mir gefallen.
Das war meine Bedingung. Er wollte natürlich dabei sein, aber gut. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Jedenfalls habe ich gedacht, es gibt bestimmt viele geile Leute da draußen, die eine Idee haben, wie wir die Welt retten oder zumindest verbessern können. Und die sollen sich einfach bei mir bewerben. Die kommen vorbei, die pitchen, wie bei Höhle der Löwen, nur eben bei mir und stellen mir ihre Idee vor. Und dann kannst du bei mir im Finale, wenn du quasi die beste Idee hast, um die Welt zu retten und das von mir durch 3 Runden durchgewunken wurde mit meinen Mitjuroren Johannes Strate und Ralf Kaspers, ich mach's nicht ganz alleine, dann kannst du 100.000 Euro gewinnen, damit du diese Idee auch wirklich umsetzen kann.
Das ist eine so gute Idee.
Ich,
wünschte, ich wäre da auch mit dabei. Ich meine es im Ernst, das finde ich so toll. Aber weil was wir brauchen, ist Technologie, gute Ideen und vor allem auch Motivation.
Ja.
Ich war gestern auf so einem Klimaabendessen und da wurde eben auch schon gesagt, ja, also was uns eben fehlt, ist immer wieder noch das wir müssen noch positiver werden, weil alle jetzt so ein bisschen schon den Kopf in den Sand stecken momentan. Und es gibt eben so viel tolle Technologie,
total,
die übrigens immer von jungen Leuten natürlich erfunden wird.
Ja, also ich habe auch hauptsächlich Startups. Und das Ding ist, ich bin wieder durch einen Moderationsjob draufgekommen. Ich habe jahrelang den Deutschen Umweltpreis moderiert.
Guck mal, der wurde mir noch nie angeboten.
Ach, das kommt dann jetzt bestimmt.
Den kann ich dann mal von dir übernehmen.
Nee, Judith Rakers muss, glaube ich, ist, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit eingesprungen, weil du nicht konntest oder so. Und da ist das so, das wurde bei Dreisat übertragen. Und das war, wie vieles bei Dreisat, unterguckt, möchte ich es mal nennen. Also hat er nicht so eine Riesenquote. Ist aber irre spannend. Aber die Aufbereitung ist immer so, dass man denkt, ach, es wirkt ein bisschen wie Frontalunterricht. Es ist einfach ein bisschen dröge. Dabei sind die Leute so toll und was die erfinden, ist geil. Und man denkt immer, was? Das gibt's? Sowas machen Leute, wie du sagst, während wir hier den ganzen Tag einfach nur so Unterhaltung machen. Und ich wollte die einfach, deswegen dieser Casting-Charakter, ich wollte einfach, dass man die mal so anders verkauft. Ne? Nicht immer, als würden die sowas ganz technisch, dröges, hochwertig, anspruchsvolles machen. Wenn du nicht Abi hast, kannst du gar nicht mitreden. Sondern am Ende ist jede geile Idee, das habe ich jetzt festgestellt, vermittelt sich in einem Satz. Also die einfachsten
das
Ideen sind die, wo
Elevator
du denkst,
Pitch. Du musst es schaffen, irgendwie zwischen drei Stockwerken im Lift deinem CEO sozusagen deine Idee so zu präsentieren, dass er das sofort versteht.
Genau.
Und das ist ja wirklich in einem Satz zusammenzufassen. Und oft sind es ja die ganz einfachen Dinge.
Das ist wirklich so.
Also es ist ja jetzt nicht immer hohe Physik oder hohe Chemie oder was auch immer, sondern manchmal sind es ja wirklich ganz, ganz einfache
und
Systeme.
Und selbst wenn es das ist, also wir haben zum Beispiel Leute, die können, die machen das auch in afrikanischen Ländern, aus Brackwasser, also quasi aus einer Pfütze, können die Trinkwasser machen. Und zwar indem die einfach wie so einen Baucontainer gebaut haben und in diesem Baucontainer sind nur Bauteile verbaut, die du auch im afrikanischen Baumarkt bekommst. Das heißt, wenn was kaputt geht, kann das vor Ort können die das selber reparieren. Und diese Idee, jemand macht aus einer Pfütze Trinkwasser, das ist natürlich komplex in dieser Anlage, aber das musst du ja schon gar nicht mehr verstehen. Die Sensation ist, jemand kann aus einer Pfütze Trinkwasser machen. Ja. Wie geil ist das bitte?
Ja.
Ja, super. Also es sind auch so, wir haben zum Beispiel den ersten Typen, der einen Mikroplastikfilter erfunden hat, was ja auch ein großes Problem ist für uns, der zu 100% Mikroplastik filtern kann.
Das
ist der erste auf der Welt. Also weltweit der erste, der das erfunden hat. Der ist bei uns in der Show.
Ich habe auch mal so ein Mädchen getroffen und das war einfach so ein Filter, das war voll cool. Die hat das einfach, das konntest du vor die Waschmaschine schließen sozusagen. Mhm. Das heißt, dass all diese Sachen, die aus den Klamotten rausgewaschen werden, dieses ganze Mikroplastik, gar nicht erst ins Trinkwasser irgendwie reinkommen. Das war ein ganz einfaches mechanisches System.
Ja.
Da musstest du nur einfach hinten an das Ding irgendwie dran machen.
Ja.
Also es gibt schon viele tolle Sachen. Ach, und du bist jetzt da mittendrin in dieser jungen Start-up-Szene.
Das
finde ich wahnsinnig toll.
Ja, das macht echt Spaß. Und eins, wenn ich das noch, weil ich war ja mal bei der Jugendfeuerwehr, ne? Mein Papa war ja auch Feuerwehrmann. Ich habe da eine kleine Affinität, ich gebe das zu. Es gibt Leute, die haben einen Rauchmelder für den Wald erfunden. Und wir hatten ja jetzt die ganze Zeit die Problematik mit den Waldbränden und das ist ja ein Riesenproblem, weil da so viel CO2 freigesetzt wird und der Wald ja andersrum so viel CO2 speichern kann. Und die haben einen Sensor erfunden, der quasi, bevor es brennt, riechen kann, dass es brennen wird. Und zwar normalerweise ist ein Rauchmelder, erkennt ja den Rauch und dieser Sensor, den die erfunden haben, erkennt quasi, wenn du jetzt eine Kippe wegwirfst im Wald und die glimmt 1,5 Stunden vor sich hin, das ist die kritische Phase. In der Zeit erkennt dieser Sensor dieses
das
Glimmen,
gibt's ja nicht.
Kann die Feuerwehr alarmieren, die kommt, checkt und kann schon mal löschen, bevor was passiert ist. Und wenn die das hinkriegen, das ist, also man möchte weinen bei den Tonnen an CO2, die dadurch eingespart werden können.
Ja,
das ist so
toll.
Entschuldigung, ich rede mich dann gleich immer so in Rage,
weil
ich
das
super finde.
Nein, aber du bist ja auch hier heute, um zu reden. Mach ruhig deine Zeit voll. Wir können uns die Zeit nehmen. Ich habe auch Rauchmelder zu Hause übrigens, so viel dazu. Fingen jetzt, nach genau 10 oder 11 Jahren, wo wir jetzt in dem Haus, fingen die alle an, innerhalb der letzten 2 Monate haben die alle angefangen zu tuten, weil die Batterie leer war. Ja? Und was haben wir gemacht? Wir haben alle Rauchmelder rausgeschraubt, die Batterie rausgemacht mit den Worten, besorge ich heute neue Batterien, mache ich heute Nachmittag, leg's mal hier hin. Und jetzt habe ich letztens auf so einem Regal 5 ausgepackt. abgebaute Rauchmelder gefunden, die da seit Monaten vor sich hin liegen. Und natürlich hat keine Sau irgendeine neue Batterie gekauft. Also, ich bin, heute Nachmittag
mache ich. Heute machst du es, ne? Heute ist ein guter Tag dafür. Sag mal, sind die nachts runtergegangen? Ich finde ja, das Faszinierende an so Rauchmeldern ist, man hört 10 Jahre nichts von denen, aber dann geht nachts die Batterie leer.
So, was und hast du schon mal gehört? Und es geht dann so ganz harmlos los und dann wird es so laut und dann wird es ja auch immer schneller. Die Abstände werden kürzer. Bist du dadurch, hast du ein bisschen, weil ich finde ja, wir leben ja unglaublich viel, wir Menschen, von Inspiration, und wenn man sich mit solchen Themen umgibt, dann wird man ja wirklich ein bewussterer Mensch, oder?
Mhm. Also ich finde es vor allem, was ich daran so geil finde, und das wollte ich auch weitergeben, ist, also so ist es mir immer nach diesem Deutschen Umweltpreis gegangen. Kennst du das, wenn man manchmal so beseelt von den Sachen weggeht und denkt,
ja,
boah, ist das super. Ich meine, wie super ist es, dass es diese Leute gibt und dass man Hoffnung noch hat. Weißt du, ich finde, gerade bei Klimakrise ist es ja oft so, dass man denkt, ach, ich trenne meinen Müll und ich mache Second Hand und ich pack's nicht in Plastik ein und renne immer mit meinem mitgebrachten Kaffeebecherchen rum und so. Und am Ende ist man so frustriert, weil man denkt, ja, ich soll nicht mehr fliegen, ich soll nicht mehr Auto fahren. Aber am Ende reicht das nicht. Das wird's nicht, weißt du, damit werden wir es halt nicht reißen und so. Und das finde ich so anstrengend und so frustrierend, und dadurch geht so ein privates Blamen los, weißt du, dass schon jemand so ein bisschen kritisch guckt, wenn du sagst, du fährst jetzt nur mal in Urlaub und so. Und alles ist so negativ behaftet. Und ich fand es so schön daran zu sagen, es macht einem so Hoffnung zu wissen, dass da draußen Menschen sind, von denen du nie was gehört hast, von denen du nichts weißt und die trotzdem jeden Tag ganz unbeirrt daran arbeiten, dass was besser wird und die teilweise schon sehr erfolgreich damit sind. Und ich will es gar nicht auslagern. Jeder ist natürlich am Ende trotzdem nochmal gefragt, aber ich liebe das einfach. Es macht mich einfach richtig froh, diesen Leuten zuzuhören und was die machen und womit die sich so beschäftigen. Das finde ich einfach cool.
Kann ich sehr gut verstehen. Du bist ja von deiner Grundveranlagung her sowieso schon, sage ich mal, öko, weil du ekelst dich vor Plastikflaschen. Weißt du, da ist Öko in dir schon verankert. Kannst du uns bitte kurz, hast du das schon oft erzählt oder ist das nur so eine Nebengeschichte irgendwie?
Ich habe mal das Buch geschrieben, mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag, und da habe ich so gesammelte Macken aufgeschrieben, mit Erschrecken festgestellt, das ist ein großes Kapitel geworden. Und es geht um diese, ich hoffe, dass Leute das nachvollziehen können. Es geht um Kirmesplastik. Kennst du das Kirmesplastik? Also es geht hauptsächlich darum, dass man sich eine Wurst kauft auf dem Rummel und dann sagen die, Semper ist da vorne. Und dann steht da so eine Senfzitze und in so eine Plastik, wo man weiß, da hat einfach schon seit 10 Jahren jeder dran gepackt. Wahrscheinlich ist da nie drüber gewischt worden. Unten ist der Senf schon so angetrocknet. Das gleiche gilt übrigens auch für Ketchup oder Mayo. Es ist ja egal. Mhm. Ist ja dann alles aufgereiht. Und da, wenn man da dran packen muss und da noch, es ist das Ekelhafteste der Welt, finde ich. Boah, ist das schlimm.
Das ist interessant, aber da habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht. Mir ist ja Ekel in fast allen Bereichen fern und fremd. Aber ich erinnere mich, dass du hast einige dieser Spleens, gell? Dass du einfach, du magst es gern ordentlich. Oder? War das nicht so? Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal besprochen.
Ich bin ja Schwäbin, das muss ja schon alles seine Ordnung haben. Und ich kann ja nur noch mal sagen, meine Mutter hat mich zum ersten Mal hier in Berlin besucht, ja? Und dann bin ich so mit ihr durch Kreuzberg gelaufen und dann hat sie so nach einer Viertelstunde gesagt, Katrin, das Berlin wäre schon schön, wenn sie nicht immer alles so anmalen tätet. Also ich sag mal, die Graffiti-Kultur, das was Berlin ja auch in weiten Teilen aus war, bei Mutter so, wäre eine schöne Stadt, wenn das nicht wäre.
Wenn es denn so anmalen würde. Ja, klar. Ja, ich fahre auch manchmal durch Berlin und denke mir, Gott, jetzt, wenn jemand nicht wirklich, also 20 ist und sagt, hey, jetzt geht das Leben los, ich zieh nach Berlin. Wenn du jetzt als ganz normaler Mensch so durch Berlin fährst, ich bin gestern wirklich einmal so offenen Auges so durchgesetzt, dachte mir, es ist grauenvoll. Es ist so scheußlich. Es ist so scheußlich. Alles ist schrecklich. Jetzt stehen wieder überall diese Wahlplakate noch rum. Ja. Teilweise liegt ja auch, sag ich mal, die Weihnachtsdeko, die Weihnachtsbäume liegen ja bis weit in den Februar. Und dann auch schön Silvesterböller werden eigentlich so richtig erst dann Ende Mai weggeräumt.
Sie haben es nicht im Griff, ne? Nee. Man muss es einfach sagen. Ja. Aber warum bist du noch hier? Also,
weil ich ein super Haus habe, was sich nicht verschieben lässt. Okay. Aber könnte man es vielleicht auf so einen kleinen Bauwagen drauf machen und in irgendein anderes Land bringen? Würde ich's vielleicht sogar machen. Aber nein, ich finde es schon okay hier. Aber es ist dysfunktional. Es ist
absolut. Und das stört dich doch sicher auch. Wenn man aus dem Süden kommt, wenn man aus dem Süden kommt, ist man es einfach gewohnt, dass so ein paar Sachen ganz selbstverständlich funktionieren. Ist hochgradig irritiert, wenn das nicht klappt. Wie zum Beispiel so eine Wahl.
Ja, oh mein oder? Gott.
Ja, es ist, Ich verstehe es ehrlich gesagt oft nicht, weil es das Leben auch so erschwert für alle. Ich glaube, es ist schon schwierig, so eine große Stadt zu organisieren, die auch immer so einen Zuwachs hat jedes Jahr. Aber irgendwie, ich bin jetzt auch schon echt lange hier und denke, jetzt kriegst du mal einen Griff. Weißt du, ich bin immer so wie in so einer Beziehung, dass man denkt, naja, das Problem ist ja jetzt bekannt. Jetzt wird ja wohl was dagegen getan werden.
Was mich ein bisschen nervt an Berlin ist, sie geben sich keine Mühe. Mhm. Also es ist immer so, ah ja, man muss ja nicht immer jetzt irgendwie das ganz Höchste anstreben. Man kann ja auch einfach sagen, wir machen es hier auf einem ganz kleinen Flämmchen. Ich war letztens im Eisstadion, ja. Mhm. Da stand man schon mal hunderte von Metern an, weil da vorne zwei Frauen mit einer Registrierkasse sitzen und irgendwie versuchen, da abzubornieren. Dann unten stehen wieder zwei verschlafene Typen. Da weiß ich doch als Unternehmer, da stelle ich Frauen hin und keine Männer bei der Schlittschuhausgabe. Ja? Da brauchst du Frauen, die auf Zack sind. Ja. Und dann nicht zwei so Typen, die immer Größe 44. Moment. So. Und dann kommst du raus, dann stehst du an der Pommesbude an, weil es gibt nur eine Pommesbude. Ja. Und ich denke mir, macht's doch ein bisschen nett, ein paar Mitarbeiter, Food Trucks, wo man was zu essen kaufen kann. Es ist alles irgendwie so, aber es ist immer, nö, reicht ja. Immer schon so gemacht und das läuft ja.
Also ist die Ablehnung des Kommerz ist an manchen Stellen einfach falsch, weil ich denke auch super oft, ach, keine Ahnung, Brandenburg gibt's ja auch schöne Ecken, da denke ich immer, in Bayern hätte hier schon einer wieder einen Garmknödel rausgetragen und gesagt, er mache ja Wirtschaft auf und das wäre super.
Ja, oder du würdest die Spree noch mal ein bisschen mehr nutzen oder das Strandbad Wannsee, was da vor sich hingammelt mit irgendwelchen Bauzäunen, die zusammen gebunden sind, wo man sich denkt, das ist eine Perle, da würdest du in München, würden da jeden Tag irgendwie 80.000 schicke Leute abends hinfahren und würden da irgendwie ihren Drink nehmen, aber das hier ist dann wir finden keinen Investor.
Ja. Und was mich aber auch mal ein bisschen irritiert, ist, dass die Leute, da wo ich herkomme, sind alle, vor allem so muss ich sagen, da wo ich herkomme, sind ja auch alle immer bemüht, dass man es schön hat, damit es für alle schön ist. Mhm. Und hier sehe ich manchmal, und jetzt nicht irgendwie Assis oder so, ich stand schon mal neulich an der Ampel und sehe, wie so bei so einem Audi A8 das Fenster runtergeht und jemand einfach so einen Kaffee-to-go-Becher an der Ampel, mitten an der Kreuzung rauswirft.
Das gibt's nicht.
Und ich wollte hin, also wäre so gefährlich, aber ich wollte schon so, man wird ja schon Hausmeister irgendwie, weil sie einen zwingen, weil es so schlimm ist. Man denkt, warum... Du lebst ja auch in dieser Stadt. Ich meine, wenn jeder das macht, man wollte solche Sachen ja nie sagen. Man klingt ja wie die eigenen Eltern, ist ja total richtig.
Du lebst ja auch in dieser Stadt. Das ist ein echter Elternsatz, aber es stimmt.
Voll. Es stimmt. Nutzt du Berlin denn irgendwie? Weil manchmal ist natürlich super. Man könnte den ganzen Tag irgendwie so geile Sachen machen, aber
Ich bin ja nach Berlin gezogen wegen Berlin-Mitte. Ja, also ich wollte ja nach Berlin-Mitte. Jetzt wohne ich im Westend. Mm. Gestern Abend war ich mal wieder in Berlin-Mitte. Da dachte ich mir, boah, das ist so aufregend hier. Jetzt habe ich erstmal wieder verstanden, warum ich eigentlich ursprünglich mal nach Berlin gegangen bin. Weil ich bin ja nicht nach Berlin gegangen, um in einem völlig ruhigen Viertel da irgendwie auf den Markt zu gehen. Und das verliert man im Laufe der Zeit so ein bisschen aus den Augen. Ich glaube, du lebst da wahrscheinlich noch ein bisschen...
Ich komme schon in deine Richtung. Ich bin schon rüber. Ich habe schon die Seiten gewechselt.
Ja, ich weiß. Aber ich finde Berlin immer noch cool und ich glaube, es ist alles in Ordnung. Aber es umarmt einen nicht so warm.
Nee. Das finde ich auch. Das finde ich echt auch. Aber ist es nicht bei dir gerade so, da wo dein Haus steht, könnte das nicht überall stehen?
Doch, das könnte überall stehen.
Deswegen ist Berlin dafür ja eigentlich gar nicht so wichtig. Manchmal denke ich, sollte man nicht ins Grüne und nochmal irgendwie schön oder so. Aber für mich gibt's also noch nicht den Weg zurück. Ich könnte jetzt auch nicht nach Baden-Württemberg oder so, weil da stehen ja viele Häuser im Grün, aber irgendwie fühle ich mich dafür auch noch nicht bereit.
Nein, bitte verlasse jetzt erstmal noch nicht die Stadt. Jetzt spielen wir erstmal noch ein Spiel, bevor du deine Koffer packst. Die Redaktion hat sich was ausgedacht. Liebe Katrin, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Katrin früher Liebesbriefe nach einer Beziehung zurückgefordert hat. Stand das auch in dem Kapitel mit den Macken?
Es kann sein. Ja, vielleicht war ich ein bisschen zu offenherzig damals.
Damit das nicht mehr nötig ist, spielt ihr jetzt schwäbischer Liebesbrief. Wir dachten, es ist an der Zeit, einen Liebesbrief zu schreiben, den man einfach an alle weitergeben kann. So muss man nicht immer wieder einen neuen schreiben. Und was ist die Sprache der Liebe? Richtig schwäbisch. Also formuliert bitte zu zweit einen universalen Liebesbrief auf Schwäbisch, bei dem sich jeder angesprochen fühlt. Wir sind gespannt. Fantastisch! Eure Schnuffelhasen, die Redaktion. Also ein Liebesbrief, der immer funktioniert.
Wobei man ja sagen muss, das ist ja jetzt eigentlich schon so ein Widerspruch in sich. Ne? Die meisten Leute sagen ja, also ich treffe so oft Leute, die mir sagen, es ist ein Wunder, wie ihr euch fortpflanzt. Es geht ja quasi nur untereinander,
Weil man das mit der Sprache nicht hinkriegt.
Weil die Sprache so schwierig ist, dass quasi sowas wie Erotik dann doch weit in den Hintergrund rückt, wenn man anders sagt, du, ich mag dich. Du, willst du mit mir gange? Hast du morgen schon was vor?
Kommt das Wort Zipfle auch manchmal vor? Zipfel.
Aber nur quasi private, also.
Nur private. Also okay, wir formulieren jetzt einen Brief, der für alle ist. Das heißt, da müssen Männer und Frauen mit rein.
Oh Gott. Ist ja gar nicht so leicht. Aber wir sagen mal Hallo Spätzle, oder?
Hallo Spätzle. Spätzle. Müssen wir Spätzle und Spätzlerin? Nein. Nee, ist okay. Also Hallo Spätzle.
Und es wäre beides. Also auch wenn man jemand... Spätzle ist eigentlich auch ein guter Kosename, oder? Mhm. Gar nicht im Sinne von... Oh, wahrscheinlich ist es immer so gemeint gewesen. Mir fällt es gerade erst auf. Spätzle einfach ein Kosewort ist, das mit Essen, also das ein Essen meint, oder? Oder
ach
meistens
so,
kommt von Spatz.
Spätzle.
Oder Spätzle, wirklich das Essen.
Ja, ich glaube, es ist was Kleines, Süßes, was man gern hat. Und da denke ich eher ans okay. Essen als an Vogel.
Ehrlich? Ich habe immer an den Vogel gedacht. Lustig.
Ehrlich? Ja. Mein Spatz, mein Spätzle.
Spätzle.
Spätzle. Sagst du zu jemandem Spätzle?
Nur no, Spätzle.
So, mein Spätzle.
Spätzle.
Es geht doch eigentlich alles. Du kannst ja, es geht doch immer alles.
Wenn ich die sehe, geht mir das Herz auf. Es ist eine Wonne. Sowas.
Sowas. Dein Körper verbreitet eine Erotik, die in mir ein Feuer auslöst. Komm und lösche. Mit breitem Strahl.
Du bringst mein Blut in Wallung.
Weißt du, wie lange ich keinen Liebesbrief mehr gekriegt habe? Kriegst du Liebesbriefe mal im richtigen Briefe? Liebesbriefe? Ich habe letztens
so richtig geschrieben.
Ja, ich habe letztens gesehen, dass mein erster Freund, der hat mir so heiße Briefe geschrieben.
Heiß im Sinne von?
Heiß im Sinne von heiß.
Heiß oder heiß im Sinne von
richtig
große
gut,
Liebe?
Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Richtig heiße, gut geschriebene Briefe ohne Rechtschreibfehler.
Stimmt, das war früher immer so ein Downer, wenn man dachte,
oh, nicht das.
Er kann
das
nicht
heißt
richtig
das.
Deutsch, ja. Ja. Mist, ja.
Bis heute übrigens.
Komma falsch, naja.
Ja, Komma bin ich nicht ganz so. Also, wenn wir jetzt mit Komma anfangen, dann wird die Auswahl sehr klein, aus der man sich dann am Ende bedienen kann. Wirklich. Und du kannst ja jetzt auch nicht in jeder hastigen Liebes-SMS sozusagen.
Da geht einem auch mal ein Komma durch.
Da geht einem
mal
ein Komma
durch. Muss ja, sonst ist es gar keine Liebe, würde ich
muss
sagen.
Muss mit zwei S oder scharfen S? Ich schreib's mit zwei S.
Zwei S. Schreib, ja, so schreiben wir.
Okay.
Ich sag, so schreibt man's.
So schreibt man's. Sind wir schon bei der Verabschiedung? Nein. Bringst mein so, Blut in
was
Wallung?
In, das ist drin, ja. Bringst mein Blut in Wallung?
Wallung. Ich freue mich. Die Stunden mit dir. Die Minuten. Es muss ja für jeden passen. Die Minuten mit dir waren unvergesslich.
Einmalig. Das ist ein ganzer. Ich war mal bei so
und einmalig ist auch gut, wenn es wirklich nur einmalig war, ja. Weißt du?
So. Oh ja, wegen. Oh ja, toll.
Verstehst
einmalig.
Du? One Night Stand geht dann auch.
Ja, aber bei uns sagt man das ganz oft mit. Ich habe mal so ein älteres Ehepaar beobachtet bei so einer Veranstaltung und dann hat der so gesagt, also mir hin jetzt gesehen, es war einmalig. Wenn man sowas richtig super findet, das war einmalig.
Habe ich dir meinen lieblingsschwäbischen Witz erzählt? Nee. Habe ich dir den beim
Hast
letzten
du mir den
Mal
erzählt? Weiß ich, nee, ich glaube nicht.
Weil immer, wenn du so redest, dann fällt mir der Witz ein, den mir Max Mutzke erzählt hat, den ich wirklich wahnsinnig lustig finde.
Ich weiß, das ist auch mein Lieblingswitz, der ist richtig gut. Ja, aber den kann ich nochmal erzählen.
Aber habe ich dir den beim letzten Mal erzählt? Das gibt's
Max
doch nicht,
hat ihn
dass
mir
ich
auch schon erzählt.
Ach, du kennst auch Max Mutzke. Bist du eng mit Max Mutzke?
Nein, bist du eng mit Max Mutzke?
Ich wäre gerne mit Max Mutzke eng gewesen, aber der war ja immer...
In Freiburg.
Unfrei in Freiburg, sozusagen. Und jetzt schon wieder. Also kommt ja von einem zum nächsten. Ja. Es ist ja alles schrecklich. Aber der hat mir folgenden Witz erzählt. Ein schwäbisches Ehepaar vom Land kommen nach Stuttgart auf den Markt und stehen vorm Obststand und da sagt die Frau, oh, schau, das habe ich ja noch nie gesehen. Was gibt's denn hier? Das kenne ich alles gar nicht. Entschuldigung, was ist denn das da hinten? Und sagt er, was denn hier? Ja, das sind das Gekrümmte da, das Gelbe, das sind Bananen. Aha. Und was ist das Braune da, was oben so ein grünes Zeug drauf hat? Das sind Ananas. Aha. Und sagt sie, das Braune mit dem Haar da, was da liegt, was ist das? Das sind Kiwis, die werden eingeführt. Und dann sagt der Mann zu ihr, siehst und du hättest es wieder gefressen.
Den hat er mir nicht erzählt. Den kannte ich noch nicht. Den hast du mir auch noch nicht erzählt.
Du hättest wieder gefressen.
Du hättest wieder gefressen.
Die wird eingeführt. Die wird extra eingeführt.
Ich kenne, mir hat er den erzählt, aber hast du mir den nicht beim letzten Mal auch erzählt? Wie der, wie ein Junge auf dem Eis spielt und einbricht?
Nee, die kenne ich, das ist lustig.
Und, und dann ein Mann rettet das Kind, es ist alles in großer Lebensgefahr und so, ist fast am Ersaufen da im kalten Teich und so und zieht den mit letzter Kraft raus und dann steht der völlig durchnässte, fast gestorbene Junge da und so, und dann kommt die Mutter zu dem Mann, der den gerettet hat und sagt, ja, wo ich in dem Psych hab? Und das ist wirklich,
das ist auch sehr,
das ist
sehr
leider
schön.
Kein Witz.
Es ist
stimmt.
Eben doch sehr lustig, dass manche Witze so sehr auf den Punkt irgendwie kommen.
Ja.
Du hast gesagt, du hast wahnsinnige Angst von Verstehen Sie Spaß reingelegt zu werden. Da bin ich ja jetzt ein Stück weit zuständig. Darf ich kurz, ich frage für die Redaktion, abfragen, warum du davor Angst hast?
Ich bin, du hast ja bestimmt auch schon diese Filme gesehen von Leuten, die, ich möchte es diplomatisch sagen, nicht ganz so sympathisch rübergekommen sind, weil sie zum Beispiel schnell am Limit waren, weißt du? Also ich erinnere mich zum Beispiel an Mike Krüger, der doch irgendwie, was war das denn damals? Ich glaube, sie hatten die Stadt mit falschen Plakaten plakatiert, haben die Nase länger gemacht und irgendwie, und dann sind die mit dem da lang gefahren und es war einfach, und er hat so geschrien und sich aufgeregt und was das für eine Sauerei ist.
Oh Gott, lustig.
Und alles sind Idioten und so, und es war richtig schlimm und man sitzt so dabei und denkt, oh Gott, ich wäre auch so, ich würde sofort, sind alle bescheuert, was ist hier los und so. Und aber zu Hause denkt man, ja, er muss sich doch im Griff haben, was ist denn mit ihm, so kann man doch nicht reden und so. Und ich hätte einfach wahnsinnige Angst, ganz, ganz schlimm unsympathisch rüberzukommen, weil ich auch, weißt du, wenn so Helene Fischer zum Beispiel musste mal, ist beim RBB und das passiert mir quasi jedes Mal, wenn ich beim RBB bin, weswegen ich immer denke, es ist schon, verstehen Sie Spaß, man kommt nicht an der Pforte vorbei. Kennst du das? Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist die härteste Tür.
Lassen Sie mich bitte rein. Nein, ich moderiere die Show.
Ja, wie ich so nah. Nichts, keiner lässt einen durch. Und ich nehme da ja auch meine Show auf beim RBB. Und jetzt wieder, Wiegald Boning nicht reingekommen. Und dann haben gesagt, ja, aber haben sie dem gesagt, das ist Wiegald Boning? Haben gesagt, ja, das ist dem schon klar, aber er steht halt nicht auf der Liste.
Ja. Wiegald Boning hat wieder heimlich versucht, sich Zutritt zum RBB zu verschaffen.
So ist es auch, ne? Wiegald wollte halt wieder unbedingt
wieder
ins Fernsehen. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und Helene Fischer ist mal an dieser Pforte, aber 20 Minuten haben die immer gesagt, wir kennen sie nicht, wir lassen sie nicht rein und so. Und sie ist so freundlich und so nett geblieben. Es war unfassbar. Es war auch schon wieder unangenehm, auf eine andere Art, weil es so super schon wieder war. Mhm. Und meine größte Angst wäre natürlich, dass ich da mal richtig, weißt du, auf den Tisch haue.
Ich glaube, wovor man wirklich Angst haben müsste, also ich, in der Regel kann ich nur sagen, werden die Filme so gemacht, dass wirklich jeder eigentlich sympathisch rüberkommt, weil keiner will ja einen unsympathischen Promi haben und das will der Promi ja selber auch nicht. Aber ich hätte dann eher so Angst davor, dass man so, ja, weil man ja nicht weiß, dass man beobachtet wird, dass man aus Versehen die ganze Zeit in der Nase bohrt.
Ja.
Ich kaue ja manchmal so an den Fingern dann, wenn ich nervös werde, auch reicher, dass man so an den Fingern kaut oder dass man so einfach sich dann plötzlich so von außen selber sieht. Es gibt ja nichts Schlimmeres als den Moment, wo du verstehst, auch wenn du dich mal in der Scheibe, weißt du, irgendwie so ein bisschen so zurecht machst und dann plötzlich siehst du, oh Gott, hinter der Scheibe steht jemand oder so. Also sich dieses ertappt und beobachtet fühlen, das ist, glaube ich, fürchterlich.
Ja, ne? Das glaube ich eben auch. Also, und dann hast du gedacht, moderierst es lieber, bevor sie dich mal reinlegen.
Ja, aber ich glaube, es schützt mich nicht. Also ich bin ja auch ein super Opfer. Ich bin ja arglos.
Ja?
Irgendwie ja.
Weil
ich bin total bescheuert, weil ich alles vergesse. Weil ich bin ja so tiefenentspannt mit allem, dass du mir wirklich sagen kannst, achte bitte mal kurz drauf, gleich passiert das und das und dann lass einfach laufen. Und ich schwöre dir, es passiert und ich habe aber diese Vorwarnung oder so vergessen. oder irgendwie, keine Ahnung. Also ich hab's dann einfach vergessen. Und deswegen, glaube ich, bin ich ideal, um reingelegt zu werden.
Super. Ja, ideal. Bist eh die ideale Besetzung. Guck, da habe ich mich schon wieder gefreut, dass eine Frau rauskommt um 20.15 Uhr.
Ja, stimmt. Auch wenn man mich nicht gehört hat in der ersten Sendung. Aber
das war sehr lustig übrigens. Ich habe es gesehen und ich dachte super lange, ja, das ist jetzt lustig, finde ich. Das ist richtig lustig. Und dann hatte ich irgendwann... Aber das kann nicht so gemeint gewesen sein. Weil
so lustig war es dann auch wieder nicht nach einer kurzen Zeit. Es waren 5 Minuten
richtig,
komplett ohne Ton. Und zwar hat irgendwo in der Schweiz, glaube ich, irgendein Tontechniker oder eine Tontechnikerin, also man kennt den wohl heute, aber die hatte irgendwie einen Kanal 3 eingestellt. Nee, es war aber Kanal 4. Und bis das raus war, Es war echt.
Und sie wusste es aber nicht, weil es quasi so ein unbewusstes Versehen war.
Nee, das hatte die am Tag davor gemacht irgendwie, weil die dachten, sie senden so, und haben sie aber anders und was, ich weiß es auch nicht genau, ehrlich gesagt. Aber wir haben es ja auch gar nicht mitgekriegt im Studio, war ja alles super.
Gesehen.
Von uns ging der Ton auch gut raus und online konnte man den auch hören. Naja, und dann war halt echt, wohl hinter der Bühne war es wohl so, dass die ganze Zeit alle Handys gepiept und geklingelt haben und ich da draußen gesungen und getanzt und gemacht und so. Und dann bei mir zu Hause war es so, dass mein Mann es endlich mal geschafft hat, mit den Kindern zusammen das anzuschauen, weil die immer verpassen, wenn ich irgendwo bin, ja. Ah, oh, sorry, wir haben es nicht geschafft. Ach, 7:45, wir dachten 8:45 und so, immer, ja. Und dann hatten sie extra den Beamer aufgebaut. Aber es war doch nach der Sendung die Stimmung etwas gedrückt.
Ja, total. Ja. Also irgendwann hat man gedacht, wenn du jetzt mit so einer Euphorie weiter tanzt und singst, dann kann es kein Gag sein. Sonst würde es sich irgendwann mal auflösen. Ja, dadurch, dass es kein Ende nahm, musste man irgendwann, okay, dann muss es wohl ein Fehler sein.
Ja, aber. Und dann die Vermutungen der ganzen Leute, weißt du, bei Instagram. Ja, weil du wieder Playback gesungen hast. Dann hat man das nicht gehört. Und so, ich dachte mir so, nee, so einfach ist es nicht.
Oh Gott. Ärgerlich. Naja. Aber egal. Also. Egal.
Egal. Bei dir ist es ja auch immer gut, dass man dich hört. Du machst ja zwei Podcasts. Du machst ja auch noch den mit Sarah Kuttner, oder?
Ja.
Worüber redet ihr denn da?
Über alles.
Habt ihr da auch Gäste oder ist es so, dass...
Oh, das ist kein Platz für Gäste, sorry.
Praktisch. Ach, das bewundere ich ja. Ich könnte ja auch die Stunde füllen, ganz alleine.
Ja, ne? Eigentlich... Ja, ich habe auch das Gefühl. Hier sitzen immer nur Statisten.
Oh Gott, sie ständig diese Gäste und deren Biografien.
Oder?
I don't care.
Oder? Eben. Und das ist echt ein Vorteil, kann ich dir total empfehlen, wenn du dich mit einer Person, also entweder machst alleine, aber wenn du es zu zweit machst, fällt das alles weg und du kannst einfach gleich beherzt über die ganzen Erlebnisse der Woche berichten und so.
Ist so und toll. Das macht ihr. Also es geht immer um die jeweils letzte Woche.
Genau, wir haben uns jetzt so ein bisschen, also wir haben auch über große Themen geredet. Freiheit, weißt du, warum nicht?
Ja.
Warum nicht?
Freiheit,
Ost-West.
Frauen.
Wie
ja.
hat man das wahrgenommen? Zum Beispiel. Ja,
Männer?
Genau.
Redet ihr auch über Männer manchmal?
Sarah ist ja verheiratet und redet sehr viel über... ich das so sagen darf, redet sehr viel über ihren Mann. Das ist total spannend. Also da kann man schon ein bisschen so der Ehe beiwohnen. Ich nicht. Ich rede nicht über Männer.
Du redest ja überhaupt eigentlich nicht so viel und deswegen frage ich mich, wie du das überhaupt schaffst, diese ganzen Kanäle zu befüllen,
wenn
ohne
ich den
jemals so richtig privat zu werden.
Mhm. Gut, ne? Das zeigt echt, boah, ich habe richtig viel zu erzählen.
Ich habe das am Anfang auch versucht. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Wirklich. Weil ich mir dachte, ein bisschen was muss ich erzählen, sonst kriege ich die Zeit nicht voll.
Ja, auf jeden Fall. Aber das macht man, finde ich, auch im Laufe der Zeit. Und da hat sich ja auch voll was verändert, oder? Im Vergleich zu von vor 10 Jahren hatte man das ja auch gar nicht, so dieses Private. Heute hat man ja das Gefühl, wenn man nicht schon reinkommt und sagt, oh, heute geht's mir nicht so gut, Tage und Scheidung, dann ist schon, ne? Also es gibt so ein ganz anderes Verständnis davon, wie man auch mit seinem Privaten in die Öffentlichkeit gehen kann durch
Stimmt,
die sozialen
wobei
Medien.
Ich bin da ja nicht dabei. Und du ja auch nicht, wie ich sehe, weil von dir gibt's ja wirklich zero privat und von mir gibt's eigentlich auch nichts privat und ich weigere mich nach wie vor zumindest bildlich privat in die Öffentlichkeit zu gehen.
Finde ich ist auch so der Satz, weißt du, so, also bei Harald Schmidt früher, wo ich da ja in der Sendung war, hieß es immer, wer mit dem Bild hochfährt, fährt wieder runter und so in der Redaktion, also wobei das Zitat, glaube ich, woanders herkommt, aber du weißt, was ich meine.
Nee, das kommt von Matthias Döpfner, wer mit dem Lift nach oben fährt mit der Bildzeitung, der fährt auch wieder mit ihm nach unten. Ja.
Guck. Und da denke ich manchmal, wenn du in guten Zeiten rausgehst und denkst, guck mal jetzt hier, ich bin total happy, dann stehen da natürlich auch alle, wenn du denkst, jetzt will man eigentlich nicht, dass da gerade jemand steht, weil vielleicht ist gerade nicht ganz so happy. Und ich finde immer, für das, was man macht, spielt es eigentlich auch keine Rolle. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, haben super viele gesagt, haben Sie einen Freund? Da habe ich gesagt, da will ich eigentlich nicht drüber reden. Da haben gesagt, das interessiert aber unsere Leserinnen.
Ach so, ja dann. Na dann, dann natürlich. Mhm. Ja.
Und irgendwie ist das so, finde ich, dass das immer so ein Bereich überlagert, wo es vor allem bei Frauen dann immer schnell um sowas Privates geht und so, weißt du, um so ein, und ich wollte ja eigentlich immer nur den Job machen. Und ich finde immer, um den Job zu machen und um den Job gut zu machen, musst du gar nichts über mein Privatleben irgendwie wissen.
Also ich hab ja unterschiedlichste Strategien mit unterschiedlichsten Männern in meinem Leben gefahren, sozusagen, beim Thema Privatheit in der Öffentlichkeit. Der erste, der war voll in der Öffentlichkeit. Es war dann aber so, dass der dann irgendwann bekannter war als ich, Paul. Den Namen Paul kennst du sicher auch noch. Und alle waren dann, also jedes Interview begann mit den Worten, wie geht's Paul? Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber das war easy, weil wir waren lustig und der hatte da kein Problem mit, alles war cool so. Nächste Beziehung, da dachte ich mir, okay, ich mache das so ein bisschen seriöser. Ich rede da nicht drüber, aber wenn man mal über einen roten Teppich geht, dann nehme ich ihn mit so, ja. Und dann hatte ich den einmal dabei, wirklich ein einziges Mal auf dem roten Teppich. Und dann haben sie ihn hinterher im Bereich da, wo da war dann so Lounge und so, und da saßen wir dann. Und da standen sie, da war die Überschrift. Und ich meine, das war wirklich ein Unternehmensberater, sage ich jetzt mal, also der war jetzt nicht ganz total, weißt du, das war jetzt nicht irgendwie ein Geschichtsstudent oder so, ja. So, und dann sind wir da also gesessen und haben sie geschrieben, das ist die neue Macho-Schnuckel von Barbara Schöneberger, aber was ist das? Hier gehen ihm schon die Haare aus. Und dann haben sie um seinen Kopf hinten so einen Kreis gemacht und haben da so einen Pfeil, so einen roten Pfeil. Hier geht ihm schon die Haare aus und so. Und das war wirklich so, weil man dachte, man, okay, also dann lieber gar nicht mehr, ja?
Nein.
Weil du gibst ja total die Deutungshoheit auch weg.
Ja, Leute können dann so über dich urteilen. Und das passiert ja eh schon in unserem Job. Und das hat man sich ja auch ein Stück weit ausgesucht. Aber ich finde, dann privat ist auch irgendwie Schluss. Wobei, wie du sagst, man geht ja im Laufe der Zeit schon dazu über, jetzt vielleicht nicht super privat zu werden, aber sehr persönlich. Weißt du, man erzählt ja dann von zu Hause oder wer was sagt, wer was macht und so. Das mache ich mittlerweile auch, weil in der Tat sonst, worüber schwätzt man jetzt noch? So, und das macht ja auch irgendwie Spaß und da passieren ja auch einfach zu lustige Sachen, als dass man sie einfach da so liegen lassen könnte. Aber also das mit dem roten Teppich finde ich auch blöd. Hast du dann trotzdem manchmal das Gefühl, du bist immer alleine in deinem Job, du musst das alleine machen? Also hättest du das manchmal gerne mehr, dass du das teilen kannst?
Nein.
Zum Beispiel, okay. Okay, cool.
Nein.
Kann ja sein. Das ist ja, man ist ja immer alleine unterwegs.
Ich saß letztens mit meinem Mann beim Rückblick, 25 Jahre RTL, Jahresrückblick, als Günther Jauch den das letzte Mal moderiert hat, vor über einem Jahr. Und da saßen wir vorm Fernseher und es war wirklich lustig, weil ich war diverse Male beim RTL-Rückblick, weil Günther Jauch es sich gewünscht hat und weil wir immer irgendwie eine Aktion zusammen gemacht haben, die was mit dem letzten Jahr zu tun hatten. So. Und dann saß mein Mann neben mir auf dem Sofa und immer wieder wurde ich da auch dann reingeschnitten, die Szenen der letzten Jahre. Und dann guckte er mich immer so von der Seite an. Da bist du ja schon wieder. Ich so, ja, ich war da ganz oft. Und so. Und dann, ach, da, guck mal, was machst du denn da? Ach, das ist ja lustig. Und so, ja, das ist mein Job hier. Und dann ist mir wieder aufgefallen, das wissen die alle bei mir zu Hause gar nicht, was ich die ganze Zeit mache. Da geht's nur drum, bist du heute Nachmittag da?
Ja.
Super. Oder bist du heute Nachmittag nicht da? Nein. Oh, schade. Wann kommst du wieder? Morgen früh. Ah ja, okay.
Ja.
So. Und was ich aber in dieser Zeit des Nicht-Daseins mache und welche
Batterien für den Feuermelder besorgst oder
es ist
moderierst.
Wirklich wurscht. Es ist wurscht, ob ich privat unterwegs bin, ob ich auf einer Party bin oder ob ich arbeite. Es wird gleichermaßen sozusagen, also es wird alles gleich behandelt, was aber eigentlich, finde ich, ja ganz gut ist. Und ich mache da so meins. Jeder macht so seins und dann trifft man sich irgendwie zu Hause und dann redet man auch mal drüber, aber jetzt nicht übermäßig viel.
Ah ja, das ist ganz cool, glaube ich, weil es einen wahrscheinlich erdet, würde ich auf der einen Seite denken. Auf der anderen Seite, findest du es nicht schade, dass sich niemand dafür, also in meiner Familie ist es tatsächlich auch so, es interessiert einfach niemanden. Also manchmal hat man ja Leute dabei, die auch aus der Medienbranche sind und dann sind die so, ach, das gibt's ja nicht. Du kennst Stefan Raab. Und ich stehe immer so daneben. Ich so, warte mal, ich könnte auch eine Geschichte erzählen und so. Und dann sind alle immer bei mir so, ja, das ist halt Katrin. Keine
Ahnung. Aber genauso ist es bei mir. Es wird über jeden Politiker geredet und ich denke mir immer, redet doch mal mit mir, weil ich kenne die ja alle. Der Olaf Scholz war bei mir in der Sendung, die Annalena Baerbock, die Kramp-Karrenbauer, ich kenne die Merkel, ich kenne den Schröder, ich kenne die ja alle, ja. Aber wenn es dann irgendwie, dann reden die Männer untereinander über den Scholz und ich sag, ich habe ihn ja letzte Woche getroffen, wenn ich mal kurz was dazu sagen darf.
Ja, ja. So ist es, ja, genau, das kenne ich eben auch. Und dann da, ich bin manchmal auch so ein bisschen, ich denke, das ist aber schon auch ein bisschen sehr ignorant, muss ich sagen, unterm Strich. Ein bisschen kann man sich schon auch für mich interessieren.
Ich weiß, ja, das stimmt schon. Aber dann, weißt du, dann manchmal denke ich mir, ach, ist doch egal.
Ja, ist es am Ende auch.
Ist es auch einfach weiter.
Das ist ja auch der Vorteil an der Unterhaltungsbranche, man darf es auch immer nicht zu ernst nehmen.
Ja. Ja, richtig. Sag mal, machst du Fußball-Comedy? Oder ist es eine alte Information?
Nee, das ist ganz neue
Bist du
Information.
Schon abgesetzt? Nee. Nein.
Passiert mir auch oft.
Mir auch. Gott, meine ersten Jahre im Showbusiness habe ich mir durch Ausfallhonorare finanziert.
Immer nur gucken, steht im Vertrag, komplette Gage trotz Absetzen?
Ausschließlich ist mir das passiert, die ersten Jahre. Also erzähl Fußball-Comedy, das musst du mir noch schnell erzählen.
Ich habe für Sky zur Fußball-WM, weil Fußball-WM war ja nicht so, habe ich gedacht, muss man auch noch ein gutes Rahmenprogramm anbieten. Einfach die Geschichte des Fußballs von den 60ern bis heute in so einer Late-Night-Show
Toll.
Gemacht, weißt du, wo wir nochmal das Beste aus Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, einfach nochmal die Entwicklung des Fußballs, durchaus aber auch ein bisschen tiefgründig, möchte ich sagen. Weißt du, warum hat sich der Fan so weit von seinem Verein entfernt und kann sich nicht mehr so gut identifizieren? Ist eine Super League vielleicht keine gute Idee? Also so, alles, was ich sonst privat immer nur erzähle, habe ich mal mein Fußballwissen in so eine Late Night gepackt. Das war super lustig, weil es ist, glaube ich, der zweiterfolgreichste Start von der Sendung bei Sky 2020. 20, was weiß ich, in der Sparte Comedy, also endlich über Amazon im Bereich Esoterik, Platz 1, du weißt. Mhm. Also in so einem speziellen Bereich. Und es hat mich echt gewundert, weil ich habe es einfach so quasi aus voll privatem cool Interesse gemacht. Ich finde es ganz lustig.
Ja, aber gut, wenn du dich in dem Feld wohlfühlst und sicher fühlst, dann ist es ja auch okay. Also weil ich habe immer, also ich hätte jetzt eben keine Ahnung von Sport und da würde ich mich dann einfach wahnsinnig unwohl fühlen. Aber du sagst ja, du bist eben, ist für dich ein Thema, was du super
handeln
kannst.
Also das finde ich einen Vorteil an so einem Privatleben, dass man doch im Laufe der Zeit mit vielen Männern doch sehr viel Fußball geguckt hat.
Oh Gott, ich war auch mal eine Zeit lang Formel-1-Expertin, ich war Skiabfahrtsexpertin, ich war Boxexpertin. So. Man hat ja so viel gesehen in
und
den letzten
Jahren.
Und
ich sage dir, ich muss ja dann irgendwann nicht mehr nur Bundesliga und es gibt ja nicht mehr nur irgendeinen speziellen Verein. Es geht ja mittlerweile, und das ist ja wirklich der Trend heutzutage, man guckt ja auch andere Ligen, man guckt ja europäische Liga, man guckt ja dann immer englischen Fußball und sagt, die Engländer, die spielen ja ganz anders. Das ist ja ein viel körperlicherer Fußball. Also, höre ich mir seit Jahren alles an, habe ich gedacht, ich weiß das alles, ich weiß, wer wohin transferiert wird, für wie viel Geld und so. Kann ich das aber in so einer Sendung unterbringen, oder nicht? So, hier ist auch gelohnt hier.
Also, sie kann einfach alles, so viel können wir zusammenfassen. Der Liebesbrief ist geschrieben, Katrin.
Brauchen wir noch einen Schluss für den Liebesbrief? Brief.
Nein, wir sind durch eigentlich. Der Liebesbrief ist geschrieben, den schicken wir jetzt direkt so raus. Kannst du mir bitte versprechen, dass du wiederkommst? Ja, in regelmäßigen Abständen.
Ich dachte, wir machen jetzt einen Schöneberger Bauerfall-Podcast.
Ja, klar. Das ist der nächste Schritt.
Du ein, ich ein.
Genau, ach, das wäre toll. Also, ich freue mich, dass du da warst.
Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Dankeschön, es war wie immer herrlich.
Bitte sehr.
Ja?
Adele.
Tschüssle Spätzle.
Ich war auch richtig traurig, als es vorbei war.
Ja, das stimmt. Das ist, man hätte gerne. Aber wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, Folge 46, falls ihr sagt, ich möchte die beiden gleich weiterreden hören.
Wer noch mehr über Füße erfahren möchte, da haben wir, glaube ich, sehr viel über Füße gesprochen. Ja, diesmal hat sich ja nicht so viel ergeben zu diesem Thema. Es hat uns gefreut, dass ihr reingehört habt. Wir haben jede Woche was Neues für euch im Programm und ganz viel Altes. Und das Alte ist aber trotzdem toll, weil gute Gespräche, die kommen ja nie aus der Mode.
Richtig.
Also einfach mal ein bisschen rumstöbern. Ansonsten bis nächste Woche.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de